Schule, die gut tut.
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Und in der letzten Folge haben wir bereits damit angefangen, euch die spannenden Unterstützungsangebote unserer Schule vorzustellen. Und damit wollen wir heute auch direkt weitermachen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass ihr die App Downdoor kostenlos mit eurer iSurf-E-Mail-Adresse nutzen könnt für Yoga oder Meditation.
Genau, und jetzt würden wir auch schon direkt mit unserem ersten Interview beginnen.
Hier sind jetzt Frau Grubert und Frau Petersen.
Hallo.
Moin.
Sie haben das Thema Lerncoaching und die werden wir jetzt interviewen. Wir haben heute auch wieder Fragen dabei, wie jetzt zum Beispiel, was ist Lerncoaching im Unterschied zwischen Lerntrainer?
Der größte Unterschied ist, glaube ich, dass das Lerncoaching überfachlich ist und auch im weitesten Sinne überschulisch. Also das bringt einem selbst, ob ihr jetzt Schüler seid oder Studenten seid oder in der Ausbildung oder wie auch immer, bringt einem was fürs ganze Leben, denn ihr lernt einfach Strategien, Methoden, Techniken, wie lerne ich effizient und sinnvoll, außer ich lese mir nur etwas immer wieder durch. Und der Lerntrainer hingegen, der bezieht sich ja auf bestimmte Fächer. Also da geht ihr hin, wenn ihr Bruchrechnen in Mathe wiederholen müsst oder Integrale oder irgendeine Zeitform in Englisch. Und Lerncoaching ist quasi auf der Ebene darüber und hilft euch in allen Fächern und auch verschiedenen Situationen, sowas wie Prüfungsangst zum Beispiel, motivationale Themen, was für ein Ziel habe ich überhaupt und so.
Also man könnte so sagen, ich kriege dann erstmal ein kleines methodisches Wissen für mich, was mir dann auch weiterhelfen kann, ganz egal bei welchem Fach, ne, ob es jetzt Mathe ist oder so. Manchmal ist es auch sinnvoll, tatsächlich zuerst für sich Fragen im Lerncoaching zu klären, um dann auch anschließend darauf das nutzen zu können für genau Nachhilfe oder die Arbeit mit Lerntrainern. Genau.
Warum ist Lerncoaching sinnvoll?
Einfach um effizient und sinnvoll zu lernen, ohne einfach stundenlang relativ stumpf auf einen Zettel oder einen Text zu gucken. Denn nur indem ich mir immer wieder irgendwelche Formeln durchlese, heißt es nicht, dass sie in meinem Kopf sinnvoll verknüpft werden, es erstmal ins Arbeitsgedächtnis schaffen und im Idealfall ja irgendwann ins Langzeitgedächtnis. Ich glaube, jeder kennt das und da nehme ich uns, glaube ich, nicht aus, dass wenn man so Bulimie-Lernen betreibt, das im Idealfall reicht bis donnerstags dritte Stunde, bis die Mathearbeit geschrieben wird. Und Freitag braucht man da schon nicht mehr nach Fragen. Und trotzdem hat man dafür meistens ziemlich viel Zeit aufgewandt. Und wir schauen da, welche Möglichkeiten gibt es noch, das irgendwie sinnvoller zu lernen. Und vielleicht auch viel zeitsparender, als einfach immer nur nochmal drauf zu starren.
Und da würden wir auch uns selber einschließen, im Grunde alle Lernenden, davon kann man immer profitieren. Deswegen darf sich auch jeder ans Lerncoaching richten. Also es adressiert auch im Zweifel alle, ne, die da einen Bedarf haben, sich noch zu verbessern oder da nochmal genauer drauf zu schauen.
Und das können auch gute und sehr gute SchülerInnen
absolut
sein.
Ne?
Also
ja,
wenn ihr merkt, oh Mann, irgendwie fehlt mir da trotzdem manchmal die Motivation oder ich habe das Gefühl, ich brauche dafür echt viel Zeit. Vielleicht gibt es irgendeinen Trick, dass ich da ein bisschen effizienter bin mit meiner Zeit und dann doch mehr Zeit habe für Freizeit, Freunde und alles, was vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht, darf da auch gerne zu uns kommen. Und auch von Klasse 5 bis hin zum Abi.
Wann ist Lerncoaching?
Ihr kommt dann einfach auf uns zu. Ihr könnt uns ja kontaktieren per Mail oder ihr sprecht eure Fachlehrkräfte an oder auch Klassenlehrer. Die können das an uns weiterleiten und dann genau finden wir mit euch einen Termin. Das heißt, es gibt jetzt keine feste Sprechstunde, sondern wir versuchen das so in den Unterricht zu integrieren, dass es für euch gut möglich ist, als Angebot zu nutzen und für uns eben auch zeitlich machbar. Das heißt, da genau kommen wir meistens mit einem Terminvorschlag dann auf euch zu und wenn dem nichts entgegensteht, dann genau treffen wir uns dann dort für das erste Treffen und besprechen von dort auch, wie wir uns weiter organisatorisch zusammenfinden.
Denn wie das weiter abläuft, bestimmt ihr als Schüler. Das kann sein, dass man erstmal ein Input-Treffen hat und dann erstmal ausprobiert und sich in 2-3 Monaten nochmal trifft. Das kann auch sein, je nach Thema, Bedarf und je nachdem, wie ihr Lust und Zeit habt, dass man sich am Anfang wöchentlich trifft und da etwas beackert und etwas angeht und dann wieder so ein bisschen ins Ausprobieren geht. Vielleicht dann auch hoffentlich gar keinen Bedarf mehr hat. Das ist ganz individuell und das bestimmt allein ihr.
Okay, dann war es das zum Lerncoaching.
Ja, jetzt haben wir Herrn Wassmund sitzen, stellvertretend für die Beratungslehrkräfte. Aber wer sind denn überhaupt die ganzen Beratungslehrkräfte?
Hallo, ja, wir Beratungslehrkräfte sind Frau Buddenkotte, Frau Gunzer
Und meine Wenigkeit, Herr Wasmund.
Und was machen dann die Beratungslehrkräfte eigentlich genau?
Also wir Beratungslehrkräfte, wir unterstützen alle, die irgendwie in Schule da sind. Also einerseits natürlich auch in allererster Linie die Schülerinnen und Schüler, die hier bei uns an der Schule sind. Aber wir können auch Lehrkräfte oder auch die Eltern unterstützen, ihnen helfen bei Anliegen aller Art. Ganz, ganz wichtig bei unserer Arbeit ist die Vertraulichkeit. Das heißt, es gehen keine Informationen aus dem Raum heraus, in dem wir beraten. Das heißt, niemand wird da informiert. Es gibt eine kleine Ausnahme, nämlich sollte es zu einer Selbstgefährdung kommen oder werden andere Menschen gefährdet durch den oder die zu Beratende, dann müssen wir natürlich tätig werden. Und genau, ansonsten liegt es immer daran, dass oder ist es immer so, dass die Person, die beraten wird, ihr Einverständnis geben muss, sollte es sinnvoll sein oder wichtig sein, dass andere Personen informiert werden. Ansonsten haben wir Verschwiegenheitspflicht.
Okay, das ist, denke ich, auch wichtig zu wissen, dass da sozusagen alles in einem sicheren Raum ist und einfach nicht an die Außenwelt gelangt, abgesehen jetzt von den ein paar Spezialfällen, wo es eben um die Sicherheit dann geht.
Ganz genau. Ja, unser Schwerpunkt der Beratung liegt hauptsächlich auf der sozial-emotionalen Beratung. Das erkläre ich mal ganz kurz. Das sind beispielsweise Schulangst, Leistungsdruck oder eben auch Konflikte, die zwischen Schülerinnen und Schülern entstehen. Da können wir auch tätig werden. Sollte man das Gefühl haben, man eckt so ein bisschen mit seinem eigenen Verhalten an in der Schule, dann können wir auch da helfen und beratend tätig sein. Wir vermitteln Gesprächs- und Lösungsstrategien, sollte es zu Konflikten kommen oder eben bei Problemen. Können auch gerne schauen, ist die Eigenwahrnehmung genau die wie die Fremdwahrnehmung, das heißt, empfinden andere Menschen euer Verhalten genauso wie ihr selbst oder gibt es da irgendwie Schwierigkeiten, Unterschiede? Und da kann man dann auch einfach Hilfsangebote machen. Und dann sind wir im Prinzip auch schon bei unseren Tätigkeitsfeldern am Ende. Was wir nicht machen, ist therapieren. Das können wir nicht, das wollen wir nicht. Wir sind einfach so für euch da, können aber gerne an entsprechende externe Stellen weitervermitteln.
Wie eben auch schon der Name sagt, Beratungslehrkräfte, ihr seid nur beratend tätig und sozusagen nicht therapeutisch oder dergleichen. Okay, und wenn jetzt jemand der Zuhörer sagt, ich hätte irgendwie was ich gerne mal klären oder besprechen würde mit jemandem und jetzt dadurch auf euch aufmerksam geworden ist, wie kann man sich denn an euch am besten wenden, um irgendwie zum Beispiel einen Termin oder sowas zu bekommen?
Das könnt ihr auf offiziellen Wege machen oder auch auf inoffiziellen. Also Beispiele sind dafür zum Beispiel, ihr schreibt uns einfach eine Mail. Auf WebUntis, auf der Startseite, sind die E-Mail-Adressen von Frau Gunzer, Frau Buddenkonte und von mir angegeben. Und da einfach fix eine E-Mail schreiben, einfach nur um ein Treffen bitten und dann kriegen wir das hin. Dann antworten wir, sagen euch eine Uhrzeit, sagen euch auch einen Raum, wo ihr hinkommen sollt. Und dann müsst ihr euch auch bei niemandem abmelden. Das heißt, solltet ihr dafür aus dem Unterricht rausgehen müssen, ist es gar kein Problem. Wir klären das vorher mit der Lehrkraft. Die Lehrkraft weiß Bescheid. Niemand wird von euren Mitschülern merken, dass ihr irgendwie einen speziellen Termin habt oder so. Also das ist ganz anonym. Ihr seid dann einfach kurz im Unterricht nicht da und könnt dann auch gern zu uns kommen. Also das war die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken. Dann trefft uns auf dem Gang, sprecht uns an. Gar kein Problem. Kommt auch zum Lehrerzimmer in der Pause oder fragt nach, ob wir irgendwie da sind während des Unterrichts. Egal wann, egal was, Hauptsache ihr kommt zu uns und im Zweifel auch einfach einer anderen Lehrkraft Bescheid sagen, dass die Kontakt zu uns aufnimmt, zum Beispiel über die Klassenlehrkraft. Die macht das auch total gerne, stellt mit uns den Kontakt her, wir melden uns bei euch und da kommen wir auf jeden Fall zusammen.
Okay, ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung.
Sehr, sehr gern.
Ja, jetzt habe ich die drei Schulsozialarbeiterinnen hier an unserer Schule sitzen und die wollen sich jetzt mal der Reihe nach vorstellen.
Ja, hallo, mein Name ist Frauke Kruse. Ich bin seit 3,5, fast 4 Jahren in der Schulsozialarbeit hier und wir sind ja zu dritt und haben uns nach Stufen aufgeteilt. Das ist für Lehrkräfte, aber auch für Eltern und Schüler dann gut zu sehen, wen man am besten als erstes kontaktieren kann. Und ich bin schwerpunktmäßig für die Orientierungsstufe zuständig. Das sind so die Klassen 5 und 6. Arbeite auch in die Mittelstufe ein bisschen mit rein. Und es ist auch wichtig, dass die Übergänge zwischen den Stufen, dass da keine Brüche sind, dass jemand dann auch weiter betreut werden kann. Ja, dann gebe ich weiter an meine Kollegin.
Hallo, ich bin Sonja Schwilp und ich arbeite seit dem Sommer 2014 hier an der Schule, in der Schulsozialarbeit. Genau, und bin für die Mittelstufe zuständig, also die Klassen 7 bis 10. Auch ich arbeite ein bisschen in die Oberstufe rein mit, ein bisschen mit in die Orientierungsstufe mit rein. Wir unterstützen uns da alle drei ganz gut gegenseitig.
Ja, ich bin Annika Junge, ich bin für die Oberstufe zuständig und genau das, was meine Kolleginnen auch schon gesagt haben, bin ich aber auch mal in der Unter- oder Mittelstufe zu finden, weil wir uns dann gegenseitig unterstützen. Manchmal sind auch Aktionstage dabei, wo wir dann auch zu zweit arbeiten.
Okay, das heißt, ihr seid sozusagen der Unter-, Mittelstufe und Oberstufe hauptsächlich zugeordnet, aber trotzdem seid ihr auch mal in anderen Stufen mit unterstützend tätig.
Genau.
Gut, jetzt habt ihr euch schon mal vorgestellt. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie sieht eure Arbeit wirklich aus? Also was macht ihr genau mit den Schülerinnen und Schülern, wenn die sich eben an euch wenden oder zu euch kommen und irgendwie ein Anliegen haben?
Man kann unsere Arbeit in so verschiedene Teile eigentlich gliedern. Ein ganz großer Teil, der auch viel Zeit nimmt, ist die sogenannte psychosoziale Beratung. Das heißt, wir führen viele Gespräche mit Schülern, mit Eltern, mit Lehrkräften und sind häufig auch in einer Vermittlerrolle dann, wenn es mal irgendwo hakt. Anders als andere Beratungsfunktionen hier im Haus ist es bei uns so, dass wir ja ein unabhängiges Angebot sind, sind auch nicht bei der Schule angestellt. Das heißt, für den Beratungsteil ist wichtig, dass der freiwillig ist. Also die erste Frage, wenn du so konkret fragst, was machst du mit jemandem, der ein Anliegen hat, ist, ich frage ihn, bist du freiwillig hier? Und wichtig ist auch, dass wir eine Verschwiegenheitspflicht haben, also Informationen, die jetzt von Schülern, Eltern oder Lehrern an Schulseite gehen, sind nicht zwangsläufig bei uns zu finden und umgekehrt. Unsere Arbeit erstreckt sich auch auf den schulischen Bereich hauptsächlich, aber geht teilweise schon auch in die Familiensysteme ein bisschen mit hinein, weil es ja auch familiäre oder private Probleme sein können, die uns geschildert werden und die wiederum häufig einen Einfluss auch auf Schule und auf Leistungsfähigkeit und Konzentration und sowas haben können.
Das ist auf jeden Fall sehr umfangreich. Also vielleicht hinzuzufügen, dass wir ressourcenorientiert arbeiten. Das heißt, wir schauen, welche Kompetenzen und sind schon vorhanden bei der Person, die zu uns kommt.
Annika, du hattest jetzt gerade das ressourcenorientierte Arbeiten angesprochen. Was genau ist denn das eigentlich?
Ja, genau. Ressourcen sind Stärken, die jeder mitbringt. Und wir schauen in der Beratung, welche das sind. Das können zum Beispiel Freunde sein, Haustiere, Hobbys, Familienmitglieder, Freunde. Ja. So in die Richtung gedacht.
Okay, das klang jetzt gerade sehr theoretisch, aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Ist das da wirklich immer so einfach?
Also es hängt ja sehr davon ab, welches Thema man da gerade zu fassen hat. Eine sehr interessante Komponente von unserem Job, finde ich, ist, was die Arbeit auch interessant macht, ist, dass wir eine sehr große Themenvielfalt haben und kein Gespräch irgendwie, wie das nächste läuft, was das auch spannend und ja, sehr offen macht. Und man kann sich die Themen, die bei uns so landen, wie einen großen bunten Blumenstrauß vorstellen. Du kannst dir vorstellen, da ist vielleicht ein Fünftklässler, der kommt hier an, der kennt noch niemanden, der möchte sozial ankommen, fragt sich, wie kann ich Kontakt herstellen, wie kann ich Freunde finden, die anderen aus meiner Klasse, die sind nicht mitgekommen. Und es können ganz viele alltägliche Dinge sein, der Streit auf dem Fußballplatz oder was auch immer. Aber natürlich auch Themen wie Essstörungen, andere Süchte. Es gibt Konflikte, Leute trennen sich vielleicht in der Familie oder jemand verstirbt. Tod und Trauer kann ein Thema sein. prinzipiell ist ja sowieso in der ganzen Gesellschaft die Belastung für Familien, für Kinder und Erwachsene deutlich gestiegen, sodass wir auch natürlich mit Ängsten zu tun haben, die Leute haben mögen. Absentismus ist ein Thema, das nicht nur in unserer Schule akut ist. Auch Depressionen sind ein Thema immer wieder und auch Themen, die dich persönlich betreffen. Vielleicht deine Zukunftsgestaltung, vielleicht was ist ein guter nächster Schritt für mich? Bin ich auf dieser Schule noch richtig? Wie gehe ich eigentlich mit Leistungsdruck und Stress um? Was kann ich da für mich tun, damit es mir besser geht? Also auch Themen, die die Weiterentwicklung betreffen. Und genauso sind wir natürlich auch für Lehrkräfte da, auch für Eltern, weil manchmal ja Lebenssituationen ganz schön verfahren und dicht gepackt mit Stress sein können. Wie kann man eigentlich Leute entlasten, dass alle wieder besser miteinander klarkommen können? Genau. Und du sagtest, du, ist das eigentlich immer so einfach und hat man für alles die Blaupausenlösung? Nein, das ist natürlich nicht so. Teilweise ist es so, dass wir uns Unterstützung suchen aus unserem Netzwerk, dass dann manche Leute sehr viel spezialisierter sind als wir und man bestimmte Disziplinen dazu nimmt aus dem Netzwerk.
Wir haben schon ganz viel für die Einzelfallarbeit genannt, aber letztendlich haben wir auch Gruppenangebote. Zum Beispiel werden wir angefragt für bestimmte Themen, die in Klassen vorherrschen, für Aktionen, wie zum Beispiel Zusammenhalt, Stärkung in der Klasse oder ja, um Ausgrenzung, solche Thematiken.
Ja, das stimmt. Wir werden auch manchmal von Lehrkräften angefragt. Häufig geht das von denen aus. Beziehen auch teilweise Schüler mit ein. Und da geht es ja immer auch darum, was für ein Thema ist für die Klasse akut, was ist gerade für diese Klasse richtig. Und dann kann man individuell auch anpassen, was für eine Aktion können wir daraus ableiten und mit denen durchführen. Und ja, bauen dann das individuelle Aktionsprogramm für diese Gruppe oder diese Klasse, je nachdem, was anliegt.
Ja, als Vorteil sehe ich auch, dass wir drei externe Personen sind. Wir sind beim Tausendfüßler angestellt und nicht bei der Schule. Daher sind wir unabhängig und wir sind auch nicht in der bewertenden Rolle. Wir haben flexible Arbeitszeiten, vorwiegend unsere Kernzeiten am Vormittag. Und räumlich haben wir unsere festen Räume, können aber auch uns außerhalb dieser Räume treffen. Aber meistens sind wir in unseren Räumen anzutreffen und alle Informationen zu Räumen oder auch E-Mail-Adressen, Telefonnummern, aber auch die Raumnummer findet ihr auf Webuntis.
Ja, sehr interessant. Dann vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit dafür genommen habt, euch mal kurz hier vorzustellen im Podcast.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielen Dank für die Einladung und tschüss. Tschüss.
Jetzt ist Frau Petersen bei uns und Sie betreuen ja die Schulseelsorge. Das ist ja erstmal ein relativ großer Begriff, sage ich mal. Welche Funktion hat denn die Schulseelsorge hier bei uns an der Schule?
Ja, moin erstmal. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Für mich ist Schulseelsorge ganz, ganz eng mit dem Begriff ja auch von Schule, gesunder Schule verbunden oder eurem tollen Slogan Schule, die gut tut. Also wenn wir diesen Ort eben als Raum begreifen, in dem Kinder und Jugendliche ganz viel Zeit verbringen und das auch ihr Lebensraum ist, den wir gestalten, dann sind wir eben alle gut beraten, dass wir dafür sorgen, dass es den Menschen, die hier sind, auch gut geht. Und darum will sich ja gesunde Schule bemühen und das ist auch ein Anliegen von Schulseelsorge. Also in dem Wort Seelsorge steckt ja die Seele und die braucht auch in Schule ihren Raum. Gerade kennt man ja vielleicht dieses Sprichwort, wenn etwas auf der Seele lastet, also auch Menschen in Situationen geraten, wo es ihnen nicht besonders gut geht, dann ist es immer gut, wenn es auch dafür Möglichkeiten gibt. Und da kann eben die Schulseelsorge ein Angebot sein, was sich an Schülerinnen und Schülern richtet, die vielleicht wirklich in einer Grenzsituation sich befinden, wo sie sagen, ich bin für mich in einer Krise, habe vielleicht eine Lebensfrage, eine Glaubensfrage, die mich berührt oder verarbeite gerade einen akuten Trauerfall, der mich eben bewegt, dann kann das eine wunderbare Ergänzung und Unterstützung sein, dass sie einfach einen Raum haben, in dem sie mit ihren Sorgen und Nöten nicht alleine sind.
Sie hatten ja gerade auch schon Unterstützung angesprochen. Wie ist denn so der Ablauf der Schulseelsorge? Ist das so begleitend zum Unterricht?
Das ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Also wir sind ja auch gerade dabei. Es ist ja etwas, was jetzt auch ganz neu dazukommt, da uns Überlegungen zu machen, wie wir das am besten auch anbieten können. Und das muss sich natürlich an den Bedarfen auch einfach zeigen. Also Schulseelsorge kann auch ganz spontan in einem Tür- und Angelgespräch stattfinden, ganz zwischendurch. Aber es kann eben auch sinnvoll sein, dass man sagt, man kommt ein bisschen ja, intensiver zusammen und berät jemanden. Und dann ist das sicherlich in den Vormittag auch in Absprachen natürlich mit den Fachlehrkräften integrierbar. Das geht alles. Wichtig ist eben, dass man guckt, was der Einzelne in dem Moment braucht. Ne? Da ist das, gibt es kein festes Schema unbedingt, sondern das richtet sich da immer nach dem Einzelfall. Genau.
Ja, letztendlich haben wir heute auch schon gelernt, sind ja alle Angebote irgendwie wertvoll, egal an welches man sich jetzt auch oder an welche Lehrkraft man sich jetzt auch wendet. Wo ist vielleicht so der Unterschied zwischen der Schulseelsorge und den Beratungslehrkräften?
Also grundsätzlich ist es ja immer so, wenn ich jemanden unterstütze oder ihn auch berate, dann ist das ja alles eine Form von sozialem Handeln. Und da gibt es tatsächlich auch Überschneidungspunkte zwischen, wie du sagst, Beratungslehrkräften, Schulseelsorge oder auch Schulsozialarbeit. Und die drei Formen können auch, glaube ich, am allerbesten in Schule wirken, wenn sie super miteinander auch vernetzt sind, sich ergänzen und man für den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin auch guckt, was diejenige braucht. Schulseelsorge ist auf jeden Fall auch vertraulich, absolut freiwillig und im Unterschied zu Beratungslehrkräften, da denke ich eben oft daran, die kommen mit ins Spiel, wenn es darum geht, Konfliktsituationen zu klären, vielleicht auch zu vermitteln, bei schulischen Problemen eben zu unterstützen oder auch eine Art Schullaufbahnberatung zu machen. Ich könnte mir vorstellen, oder das zeigt die Erfahrung, dass Schulseelsorge vor allem dann ja ein weiteres Angebot ist, wenn wirklich jemand sagt, ich bin jetzt in so einer Krise oder in einem Moment von, wo ich mit dem Thema Tod und Trauer konfrontiert bin, da suche ich dann sozusagen dieses Angebot auf. Und es ist eben, richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen. Es ist auch total unabhängig davon, ob sie einer Religion zugehören oder einer Konfession und wenn ja, welche. Das muss gar keine große Rolle spielen. Schulseelsorge kann aber auch Angebote oder Impulse setzen für die ganze Schulgemeinschaft. Also wenn wir jetzt zum Beispiel noch an diese Weihnachtsbriefaktion denken, das war was ganz Spontanes, hatte aber sicherlich auch einen seelsorgerlichen Hintergedanken, der irgendwie alle in Schule in den Blick genommen hat.
Ja, die Weihnachtsbriefaktion, wo ja quasi dann die Schüler Lehrkräften Briefe geschrieben haben, was sie vielleicht an ihn mögen oder warum sie sie auch so gerne wertschätzen. Super, vielen Dank, Frau Petersen.
Ja, gerne.
So, und jetzt bei uns ist Frau Engelhardt. Sie betreuen ja die Traumapädagogik. Was bedeutet denn Traumapädagogik überhaupt?
Mhm. Traumapädagogik beschäftigt sich als pädagogische Haltung mit der Frage, wie Lernen unter Stress, Unsicherheit und biografischer Belastung überhaupt möglich ist und was das konkret für Unterrichtsgestaltung, Beziehungsgestaltung und Leistungsbewertung bedeuten kann. Traumapädagogik geht davon aus, dass Verhalten oft Sinn macht, auch wenn es vielleicht erstmal schwierig oder auffällig wirkt. Und sie folgt quasi dem Gesetz des guten Grundes, so sagt man. Also der Annahme, dass Verhalten immer eine Logik hat, eine innere. Das entschuldigt Verhalten nicht, aber es macht es sehr oft erklärbar und hilft Lehrkräften, belastete Nervensysteme ihrer Schüler und Schülerinnen zu entspannen, also durch Beziehungen mitzuregulieren. Sie kommt ursprünglich aus der Arbeit mit stärker belasteten Kindern, kann aber eben auch präventiv wirken. Und deswegen interessiere ich mich eben auch dafür, das hier an die Schule zu holen. Traumapädagogik fragt also, was braucht ein Mensch, um sich sicher zu fühlen, sich regulieren zu können und lern- und handlungsfähig zu bleiben. Gerade dann, wenn er unter Druck steht.
Wir hatten es ja vorhin auch schon gehört, Thema gesunde Schule, Thema Prävention, da ist jetzt ja auch Sport ein ganz neuer Aspekt, der mit reinkommt. Und Sie begleiten dabei auch Schülerinnen und Schüler, die Sportverbot haben. Wie begleiten Sie die?
Ein Sportverbot fühlt sich oft einfach, wenn ich das so sagen darf, scheiße an. Vor allem, wenn man eigentlich doch irgendwie gerne mitmachen würde. Aber es geht eben nicht nur ums Mitmachen, sondern auch um den Umgang mit dem eigenen Körper und den eigenen Gefühlen, wenn der aus ganz unterschiedlichen Gründen Grenzen setzt. Zum Beispiel durch eine Verletzung oder eben auch durch Krankheit. Ich kenne das aus eigener Erfahrung mit einem längeren Sportverbot und weiß, wie viel da innerlich los sein kann. In den letzten Jahren haben mir Schüler und Schülerinnen immer wieder gezeigt, wie gut es ihnen tut, mit jemandem sprechen zu können, der das versteht. Und nun mache ich das im Austausch mit den Sportlehrern, damit Bewegung und Teilhabe im Rahmen dessen möglich bleiben, was gerade gut und eben gesund ist, für den Körper, aber eben auch für den Kopf. Denn es ist auch für die mentale Gesundheit ganz, ganz wichtig, sich den Zugang zum Sport zu erhalten.
Ja, und jetzt noch zu einem Punkt. Sie hatten es ja in der ersten Frage auch schon angeregt. Sachen, die vielleicht jetzt im normalen Schulalltag noch keine Berücksichtigung finden, beziehungsweise noch nicht eingegliedert sind. Wie ist das mit Hochsensibilität? Wie ist da der Umgang? Da sind Sie auch drauf spezialisiert.
Ja, spezialisiert noch nicht, aber ich finde das Thema tatsächlich sehr, sehr wichtig. Denn Hochsensibilität ist ein Thema, das viele Schüler und Schülerinnen noch gar nicht für sich selbst so konkret benennen können. Aber ich habe es bei manchen halt einfach schon beobachten können, einsortieren können. Und manche merken einfach, dass ihnen schnell alles zu viel wird. Geräusche, Gerüche, Stimmung im Raum, Druck, Licht, Emotionen. Also das sind ja super viele Reize, die da kommen können. Emotionen der anderen oder eben auch eigene, ne? Und kämpfen dann vielleicht eben mit Reizüberflutung und wissen aber manchmal gar nicht genau, warum. Und fühlen sich dann falsch, was sie aber gar nicht sind. So. Und im Umgang damit ist es wichtig, das nicht als Schwäche zu sehen, sondern gemeinschaftlich mitzudenken. Also Entlastung zu schaffen, wo Reize sehr dicht sind. Und wenn dafür Raum ist, dann können eben auch hochsensible Schüler und Schülerinnen unglaublich viel leisten. Sie sind stark im Vernetzen, haben oft sehr kreative Ideen und können aus vielen Eindrücken etwas Neues zusammensetzen. Und das hilft letztendlich der gesamten Lerngemeinschaft.
Ja, ja super. Vielen Dank, Frau Engelhardt. Ich glaube, da können viele Schüler auf jeden Fall von profitieren, dass Sie hier an der Schule so engagiert sind. Vielen Dank.
Gerne.
Das waren jetzt ziemlich viele Angebote. Ihr könnt euch an sie wenden, indem ihr sie anschreibt oder am Lehrerzimmer klopft.
Und mindestens genauso interessant wird auch unsere nächste Folge, in der wir einen ganz besonderen Gast bei uns haben werden. Und zwar die Bestseller-Autorin und Lerninfluencerin Lara Lakutat, die euch einfach ein paar Lerntipps und Strategien geben wird, die vielleicht nützlich sein könnten für euch. Deshalb schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder ein und wir freuen uns auf euch.